ich glaube, wir müssen jetzt nicht zum Welttrainer machen und es ist auch noch nicht garantiert, dass die Bayern jetzt das Triple holen. Aber wenn du was tun wolltest und es gab eine Alternative und die heißt Tuchel, kann es nicht ganz falsch sein.
Ja. Wenig Spieler zur Verfügung, um uns lange vorzubereiten, aber dann haben wir in der Kürze liegt die Würze vor Dortmund. Ich glaube, es ist jedem klar, wir müssen das Spiel gewinnen, um auch wieder Tabellenführer zu sein und wenn möglich die Schale nach München zu holen. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen oder verlieren sollten im Worst Case, dann wird es mit dem Lauf, den Dortmund gerade hat, nicht einfacher. Demnach haben wir uns heute durch die Leistung, die nicht ganz so gut war wie in den letzten Wochen, sehr viel Druck selbst gegeben.
Wie wir heute wissen, war das der letzte Auftritt von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer nach dem 1:2 in Leverkusen am 19. März. Zwei VAR-Entscheidungen ausgerechnet sind es dann gewesen, die also das Aus für ihn besiegelt haben. Und was bei Kovac das 1:5 in Frankfurt war und bei Ancelotti das 0:3 in Paris, also für Julian Nagelsmann dieses 1:2 in Leverkusen. Sie können sich denken, wir reden heute viel über Trainer, ausschließlich über Trainer. Zum einen über den Ex-Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, zum anderen über den neuen Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel, und auch über den Ex-Ex-Trainer des FC Bayern, der heute die Nationalmannschaft trainiert, Hansi Flick. Viel zu besprechen, das macht doppelt Spaß, wenn man zu zweit im Studio ist. Darum ein herzliches Willkommen an Marcel Reif.
Guten Morgen.
Herr Reif, in Ihrer Karriere als fußballbegleitender Journalist und Kommentator, gab es eine Trainerentlassung, die Sie besonders in Erinnerung behalten haben, die Sie als besonders intensiv empfunden haben?
Ach, ich bin immer schon Fan gewesen von Carlo Ancelotti. Und als er bei den Bayern gegangen ist, nachdem er da eine selbstmörderische Aufstellung in Paris hingelegt hatte, um die Dinge dann endgültig zu beenden, und das kam dann ja auch prompt, das fand ich schade im Nachhinein, weil ich halte ihn für einen tollen Trainer. Die Mannschaft hat das damals nicht begriffen. Wenn Sie heute durch die Münchner reingehen, gibt es sicher den einen oder anderen, der sagt, das hatten wir auf dem Gewissen. Und das war, glaube ich, nicht so toll, was wir da abgeliefert haben.
Ja, nicht so toll ist auch das gewesen, was die Bayern in diesem Kalenderjahr zumindest in der Bundesliga abgeliefert haben. Darum dann jetzt also die Entscheidung, die alle zu dem Zeitpunkt überrascht hat. Der FC Bayern hat sich von Julian Nagelsmann getrennt und mit Thomas Tuchel einen neuen Mann verpflichtet. Und damit rein in das erste offizielle Thema heute hier bei Reif ist live. Wir wollen uns zunächst mit Nagelsmann beschäftigen und den Gründen für die Trennung und hören da zunächst mal zu den beiden im Vorstand, die letztendlich die Entscheidung getroffen haben, natürlich nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic.
Ich denke, wir haben jetzt da einen der besten Kader in Europa, und trotzdem ist die Kontinuität, die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich besser geworden. Und jetzt dann auch mit dem Beginn der Rückrunde können wir natürlich mit den Resultaten, aber auch mit den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein.
Dann mussten wir natürlich uns Montag hinsetzen und nochmal Spiel für Spiel, nochmal Phase für Phase anschauen, analysieren. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat, und mussten eine Entscheidung treffen.
Da wir aber jetzt unsere Ziele als nicht nur für diese, sondern dann eben auch für die nächste Saison einfach als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir Julian freistellen.
Soweit Kahn und Salihamidzic. Herr Reif, bevor wir über das Verhältnis Trainer-Mannschaft sprechen, was ein großes in den letzten Tagen geworden ist, diese Formulierung von Kahn, fehlende Leistungskontinuität, ist das der entscheidende Punkt gewesen, auch aus Ihrer Sicht, warum Nagelsmann am Ende gehen musste?
Ja, und zweitens, Sie sagen, wir wollen dann über das Verhältnis Trainer-Mannschaft. Ich glaube gar nicht, dass das Verhältnis Trainer-Mannschaft in der Form beschädigt war, also geht ein Riss durch die Dinge und mögen die den nicht. Das gibt's immer, es gibt welche, die mögen den mehr, in der Regel die spielen, mögen den Trainer mehr. Das können Sie aber auch in der Bezirksliga, können Sie das auch nachgucken. Nein, es geht darum, ob diese Mannschaft auf diesen Trainer gehört hat noch. Und das, er wollte doch sicher einen anderen Fußball haben, als den sie in Leverkusen zuletzt gespielt haben. Ich war da im Stadion, nochmal. Ich habe das gesehen und ich glaube, wenn man im Stadion sitzt, spürt man das auch noch ein bisschen mehr. Wie so eine Mannschaft träge, pomadig, alles so ein bisschen mit Tralala und Hopsasa lösen will und die andere fängt an zu rennen und die rennen einfach nicht mit. Und dann schleppt sich das so hin, du führst 1-0 und dann machte er allerdings wieder seine Dinge. Dieses, ich entscheide, ich weiß, wie es geht, ich hau jetzt mal drei Spieler hier raus, Cancelo raus und Müller raus. Und wer war der Dritte?
Mané.
Und da habe ich zum Nebenmann bei mir auf der Tribüne gesagt, das kannst du nicht machen. Also was er da gerade macht, jetzt holt er sich ein Problem. Die führen 1-0. Manchmal muss man solche Spiele mit 1-0 nach Hause schauen.
Und weil Sie das ansprechen, der holt sich hier ein Problem. Und Sie haben Ancelotti gerade angesprochen, der damals mit einer sehr ungewöhnlichen Aufstellung in Paris agierte, auch große Namen rausgelassen hat. Ist das in gewisser Weise vergleichbar, auch wenn es eine etwas andere Konstellation war?
Ja, es gibt tausend andere Gründe, aber ich glaube ja. Es ist dann am Ende so, da gab's auch keine, war auch niemand, wurde auch nicht rumgeschrien zwischen Ancelotti schreit nicht. Ancelotti guckt dich an und sagt, wenn du es nicht hören willst, dann denk, geh ich halt nach Hause, pass auf, es hat keinen Sinn hier. So, es war sehr ähnlich, nur Ancelotti wusste es zu dem Zeitpunkt so und er wollte auch nicht mehr. Aber damit, diese Mannschaft ist nicht bereit, das, was ich hier anbiete, an Selbstverantwortung zu übernehmen und zu liefern. Bei Nagelsmann, glaube ich, war es anders. Da gab's zu wenig Selbstverantwortung. Diese Mannschaft hat gesagt, wir haben doch hier unser kleines Wunderkind, dann soll er mal machen. Und noch eine taktische Aufstellung, noch ein Ding. Also ich mir ist gestern eine Formulierung eingefallen, ich weiß gar nicht, ob die so hübsch ist, aber ich bleibe mal dabei. Dieses Projekt war eine Frühgeburt. Und in der Hoffnung, dass sich das Frühchen entwickelt zu einer prima Geschichte, und das meine ich jetzt nicht Nagelsmann, das Projekt, dass das am Ende, dass es funktioniert, dass du einen jungen Trainer holst, der noch nie unter dem Druck so gearbeitet hat, wie er in München stattfindet und noch nie mit einem solchen Kader. Das, glaube ich, war allen klar. Und die Hoffnung war aber, wir kriegen dieses Projekt gemeinsam hin. Ich glaube, was sie alle gelernt haben jetzt in München und vor allem die Entscheider dort, und das müssen auch die Fans und alle zur Kenntnis nehmen. Der FC Bayern ist weder ein Projektclub, noch ein Ausbildungsclub, noch ein Lernclub. Ich gehe noch weiter. Ich glaube, dieser Campus, wo sie sagen, wir müssen Junge heranführen, ja, heranführen, aber wohin? An die erste Mannschaft. Sie werden auf den Markt gehen, weil sie es können, als einziger deutscher Club. Und sie werden behalten, wen sie wollen, in der Regel. Und sie werden kaufen, wen sie wollen. Es ist kein Ausbildungsclub. Der Erfolgsdruck und die Erfolgsgier und der Erfolgszwang, nicht Druck, ist so groß, dass du gar keine Spielräume hast, um Projekte zu entwickeln. Sie reden jetzt aber noch,
wir haben einen Langzeit-Trainer versucht.
Ja, ein Langzeitprojekt. Das ist ein Widerspruch jetzt, wie wir alle sehen und wie Sie selber, glaube ich, gemerkt haben. Ich glaube, dass Sie traurig sind darüber. Alle. Ich glaube nicht, dass es ist mit dem Kerl. Also mit Van Gaal waren Sie irgendwann mal so, pass auf, bevor der Club hier in die Luft fliegt, wir müssen Schluss machen. Der benimmt sich so, wie so Hoeneß und er, das ging einfach nicht mehr. Ich glaube, dass das mit Nagelsmann, sowohl mit Salihamidžić, das ist einmal sein engster Gesprächspartner, als auch mit Kahn, als auch mit anderen, ein prima Verhältnis war. Ich glaube, dass sie wirklich sich mochten. Und der hat ja auch ein gewinnendes Wesen. Er ist ein guter Rhetoriker. Manchmal zu gut, wie ich finde. Aber am Ende haben sie festgestellt, er ist noch nicht so weit. Und diese Mannschaft, und nur daran machst du es fest. Nochmal, wir machen hier nicht, dazu bin ich zumindest nicht bereit, irgendeine Psychoanalyse von Menschen, dazu bin ich viel zu weit weg. Aber wenn eine Mannschaft sich Spieler aussucht und gegen Paris sagt, und das hat er prima taktisch hingelegt, aber wenn die Mannschaft, ich bin dann gleich fertig mit der langen Suada. Aber wenn eine Mannschaft dann gegen Paris so auftritt und paar Tage später in Leverkusen so auftritt, so anders, Das ist das, was Kahn meint mit Leistungskontinuität. Und das geht nicht. Dazu ist der Unterschied zu groß. Du kannst mal bessere und mal ein bisschen schlechtere Spiele haben, aber du musst sie als FC Bayern gewinnen. Aus. Und wenn du das nicht hinkriegst und die Art des Auftretens plus die Niederlage, Tabelle, du bist ein Punkt hinter Dortmund. Ich glaube, es war alternativlos.
Wir hören mal bei der Mannschaft rein. Joshua Kimmich hat sich im Rahmen der Nationalmannschaft geäußert zu der Trennung des Vereins von Julian Nagelsmann.
Ich kann sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Also es war jetzt, ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht. Und es war jetzt nicht so, dass sich das intern innerhalb der Kabine irgendwie angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden waren. Hätten wir unsere Leistung gebracht, hätten wir unsere Spiele gewonnen, dann hätten wir den Trainer nicht entlassen müssen. Oder die Verantwortlichen, die das zu verantworten haben. Am Ende des Tages sind wir daran schuld, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben.
Aber hart war es schon.
Auf jeden Fall. Dass generell in diesem Geschäft wenig Platz für Liebe und Herz ist. Ich glaube, das mussten viele von uns schon am eigenen Leib erfahren. Dementsprechend muss man immer wieder versuchen, damit umzugehen und irgendwie lernen, damit umzugehen.
Interessanterweise, Herr Reif, verselbstständigt sich gerade so ein bisschen die Formulierung, Nagelsmann habe die Kabine verloren, obwohl das weder Salihamidzic noch Kahn so gesagt haben. Dort war wörtlich die Rede von der Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft, die nicht funktionierte. Thomas Müller hat es etwas sachlicher formuliert, seinen Gruß, den er Julian Nagelsmann hinterhergeschickt hat, als hier Joshua Kimmich. Danke dir und deinem Team für euren Einsatz, lieber Julian Nagelsmann. Alles Gute und bis bald. Zeigt das, dass, wie Sie vorhin sagten, einfach in der Mannschaft, ja, zum einen die Trauer jetzt unterschiedlich groß ist und vorher auch die Begeisterung über Nagelsmann unterschiedlich groß war?
Je nachdem, spiele ich oder spiele ich nicht. Und das, was Kimmich eben gesagt hat, ist genau, der hat doch alles richtig gesagt. Ihr und viele andere haben da aus diesem, es gibt keinen Platz für Liebe und was andere, für Liebe und...
Wenig Liebe und Herz.
Liebe und Herz. Ja, also da gibt's andere Ecken im Leben, finde ich, wo du das sehr gut ausleben kannst und solltest. Was hat mit Liebe und Herz zu tun? Deswegen, der zweite Satz, werden wir unsere Spiele gewonnen, dann wäre der noch Trainer. Antwort, yes, und nichts anderes. Deswegen, Gott sei Dank, lesen Sie mir jetzt hier nicht irgendwelche Treueschwüre vor von Spielern, die sagen, oh, du war der Beste, sowas, so wie ich bin, ich heule, ich bin traurig. Nicht Krokodilstränen, aufhören. Einfach kicken. Spiele gewinnen mit diesem Trainer, auf das hören, was er sagt. Alles nachvollziehen, alles umsetzen. Viel verlangt. Aber drunter machen es die Bayern nicht und deswegen stimmt die Konstellation nicht. Die Konstellation, was immer das ist, lässt sich an der Tabelle sehr gut ablesen.
Aber auch an 8 Siegen in der Champions League in dieser Saison.
Yes.
Womit deswegen, wir wieder bei der Leistungskontinuität
sind. Deswegen war der Zeitpunkt sicher für viele überraschend. Ich dachte auch, City darf er dann machen. Aber das muss man sehen, wie das dann aussieht. Nur wenn die Entscheider sich da wirklich zusammengesetzt haben und analysiert haben, dann darfst du es nicht von 1-2 Spielen abhängig machen. Dann musst du handeln. Das können die gar nicht anders, weil sie es sonst ihrer Verantwortung nicht gerecht würden. Also, das, was Kimmich sagt, hätten wir unsere Spiele gewonnen, wenn alles funktioniert hätte, das ist die Konstellation. Lass es uns wirklich runterdampfen, denn um was anderes geht's auch nicht. Lass uns da auch nicht irgendwelche Liebe, Herz, tralala, hopsasa. Das ist ein Fußballverein, da gibt's einen Trainer, da gibt's einen Kader, der ist besser als eigentlich jeder andere, den ich in Europa kenne oder zumindest nicht schlechter als irgendeiner von den ganz Großen. Sie sind mit der Favorit für Champions-League-Sieg. Dazu brauchst du dann mehr Konstanz und eine Linie, die funktioniert. Das hat nicht funktioniert, eindeutig, und dann mussten sie handeln.
Nun ist mein Eindruck, dass wenn man sachlich sich mit den Gründen beschäftigt, die man für einen Aus von Nagelsmann ins Feld führen kann, dass da eigentlich große Einigkeit herrscht bei den Dingen, die er hätte besser machen können. Aber gleichzeitig wird das gerade etwas überlagert durch die Diskussion um das Wie. Wie diese Trennung abgelaufen ist. Es war ein sehr turbulenter Donnerstag. Ich kann das auch noch mal aus Bildsicht erzählen. Unsere Reporter hatten um 20.50 Uhr den ersten Anruf eines Informanten bekommen. Da könnte sich was tun. Die Bayern würden darüber nachdenken, sich von Nagelsmann zu trennen und Tuchel zu verpflichten. Und dann war es um 21.11 Uhr der Transferexperte Fabrizio Romano, der dieses Gerücht gepostet hat, bevor wir dann um 21.48 Uhr exklusiv die Bestätigung hatten, dass das nach unseren Informationen tatsächlich so beschlossen ist. Nagelsmann geht und Tuchel kommt. Haben die Bayern das vergeigt oder konnten sie nichts dafür?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer es durchgestochen hat.
Außenwirkung ist aber schlecht für Bayern.
Ja, klar. Aber es ist eine Sauerei, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wenn, so geht man nicht miteinander um. Ich glaube den Bayern, Salihamidžić hat gesagt, von uns kam es nicht. Welches Interesse sollten sie auch gehabt haben, ein Thema, ein Fass so in die Luft zu jagen und einem Trainer, mit dem sie nicht aufs Blut zerstritten sind, überhaupt nicht. Einem Trainer, der Skifahren war,
auch nicht glücklich.
Auch, es gibt Timing, wie so oft im Leben, Herr Kollege. Sie sind noch jung, aber Timing, Sie werden sehen, ist wirklich bis zum Schluss wichtig. Musst du wirklich in der Woche Kopf freikriegen.
Thomas Müller trainiert an der Siebener Straße und der Trainer ist Skifahren.
Und Sané
und hat sich darüber beschwert, dass Gnabry in Paris war zwischen zwei Spielen.
Das sind so Dinge, wo du sagst, nicht die. Aber nochmal, das war nicht der Grund für die Entlassung. Es war nur nicht lustig. Nicht lustig eben auch, dass er es dann dort erfährt. Das wollten sie ganz sicher nicht. Also deswegen, es ist am Ende eine Sauerei. Wer immer sowas dann hat vieles beschädigt im Umgang. Oder zumindest ein Bild nach außen entstehen lassen, wo du sagst.
Wer könnte daran ein Interesse haben? Das ist ja das, was ich mich frage. Also die Bayern selbst kein Interesse.
Welches Interesse hat denn die Tuchel-Seite?
Der Tuchel-Anwalt kein Interesse, weil der sitzt ja gerade zusammen und macht den Deal.
Ihr habt euch so gefreut über eure Bilder aus der Kabine von seinen Taktiktafeln. Who the hell fotografiert das und macht das nach draußen? Da bin ich wieder zu alt für. Das verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Wenn du reich werden kannst damit, aber so reich kannst du nicht werden mit. Also deswegen, wer sticht sowas durch und warum? Was hast du davon für Journalisten? Überhaupt kein Problem.
Der Name Zahavi steht ja noch im Raum. Einer, der bei Bayern nicht gern gesehen ist.
Der ist doch kein Anfänger. Also der Zahavi.
Ja, möglicherweise wollte der den Bayern noch einen reinwürgen. Der war ja nicht unmittelbar am Transfer beteiligt. Vielleicht war das seine Rache wirklich ohne Hintergrundwissen einfach mal so in den Raum gestellt.
Could be, aber jetzt wollen wir alle durchgehen, die es sein könnten. Ist nicht fair. Ist nicht okay. Also, ich weiß es nicht. Jedenfalls am Ende natürlich entsteht daraus eine Konstellation, die hässlich ist und unappetitlich ist, weil das hat kein Trainer verdient, dass er wirklich
und dem der Julian Nagelsmann auch zu Recht angefasst sein dürfte.
Yes, absolut. Und zwar völlig d'accord, aber das kann er nicht vor sich hertragen, sondern ich hoffe, dass sie in Kürze, und Salihamidžić hat das ja auch angekündigt, dass sie sich mal zusammensetzen und das ausgeräumt.
Genau, das hören wir uns gleich nochmal an. Nur kurz zuletzt, weil das ja auch eine Erklärung der Bayern war. Wir können Nagelsmann erst informieren, wenn Tuchel Ja gesagt hat. Unterschreiben Sie das?
Ja. Ja, weil das ein Geschäftsvorgang auch
ist. Hätten Sie sich vorstellen können, dass Nagelsmann, oder glauben Sie, Nagelsmann wäre noch Trainer gegen Dortmund, wenn Tuchel gesagt hätte, sorry Jungs, ich kann jetzt nicht? Ich ja.
Ich auch ja, aber das muss ich mir nicht vorstellen, sondern hätten Sie sonst jemanden? Also ich meine, die stellen sich doch nicht auf den Viktualienmarkt und rufen aus, wer hat denn Lust?
Jupp Heynckes hat schon mal kurz geguckt, Jupp Heynckes, ob trotz Streik
da hat seinen Schäferhund, aber hat ihn aber richtig angeknurrt.
Ich würde sagen, Uli Hoeneß hat geguckt, ob Jupp Heynckes irgendwie herzukriegen.
Dem hat der Schäferhund erstmal prophylaktisch angeknurrt. Vergiss es.
Wir hören jetzt einmal Salihamidžić, der sich beim Doppelpass bei den Kollegen von Sport1 dazu geäußert hat, dass er auch später nochmal mit ihm telefoniert hat und wie man jetzt weiter gemeinsam miteinander umgehen will.
Ich habe Julian gestern nochmal angerufen, haben nochmal darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, nochmal, weil nach so einer emotionalen Entscheidung, dann so einer wirklich schwierigen Woche, nochmal darüber zu reden. Klar ist er enttäuscht und ich bin auch wirklich emotional mitgenommen, aber wir müssen jetzt unseren Job machen, mussten reagieren. Und dann brauchen sicherlich 1-2 Monate, aber dann lade ich den zum Essen ein, wir reden nochmal drüber. Und ich glaube, dass wir auch das alles gemacht haben so, dass wir uns immer, wenn wir uns jetzt auch in den nächsten Wochen begegnen, immer in die Augen schauen können. Und das ist mir wichtig.
Glauben Sie, dass Nagelsmann den Bayern verzeihen kann?
Das ist Teil des Trainerjobs, dass du denen verteilst, die dich entlassen. Und weiß nicht, wer das geschrieben hat oder gesagt hat, du bist erst ein richtiger Trainer, wenn du rausgeflogen bist. Dein erster Rausschmiss hilft enorm. Weil du, weiß ich nicht, vom Olymp mal runtersteigst. Und er hat sich sehr geriert, sehr selbstbewusst und selbstsicher, selbstgewiss. Kein Vorwurf, ganz normal. In dem Alter, wenn er das nicht machen würde, dann wirkt er ja schwach in so einer Kabine. Also dieser Weg ist doch, das alles ist so schmal, der Grat. Das ist mehr als nur Dreierkette oder Viererkette. Und ich habe mir gesagt, er ist sehr jung. Er hat doch so wenig gewonnen und so wenig verloren als Trainer. Jetzt hat er mal richtig eine mitbekommen. Ich glaube, selbstverständlich wird er ihn verzeihen. Wieder so ein großes Wort. Lass doch einfach, dass er sagt, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, und vielleicht sogar in ein paar Jahren, wenn er die richtige Entwicklung macht, und davon bin ich überzeugt, das wird ein richtig toller Trainer, wird er sagen, weißt du was, die hatten recht.
Und die Fehler, die ich damals gemacht habe, mache ich
heute nicht mehr. Tuchel, Sie werden noch nachher über Tuchel reden. Das ist ein anderer Tuchel.
Sie auch.
Also deswegen, ja, deswegen.
Aber weil wir gerade bei Nagelsmann.
Und das ist Salihamidžić wichtig, das kaufe ich ihm ab. Sich in die Augen gucken können. Ich glaube, das ist doch im Leben sowieso, egal wo. Das ist das Entscheidende, dass man manchmal Dinge beschließen, entscheiden muss, die nicht beiden gleichermaßen gefallen können. Das liegt in der Natur der Sache. Aber dass man danach sagen kann, deswegen ärgert mich und mich. Aber deswegen finde ich das so unappetitlich, dass das der Weg, wie das dann plötzlich geleakt wurde und dann bei ihm ankam, das ist unschön.
Nun nimmt die Thermik gerade nicht ab, Herr Reif. Man hat den Eindruck, jemand zieht gerade die Strippen, was so das internationale Fußballgeschäft betrifft. Denn Sonntagabend meldete Tottenham den Rauswurf von Trainer Conte.
Das war aber kein Rauswurf, sondern ein Freund. Und jetzt erzähle ich euch mal, wie das hier zugeht in diesem Club. Und dann hat der sich Luft gemacht. Und da dachte ich, na, mal sehen, wann die Meldung kommt. Dankeschön. Der wollte weg.
Das war Modell Ancelotti damals bei Bayern
genau
sozusagen.
So. Die Reise war dermaßen nicht zu Ende und dann geht's.
Ist Tottenham von der Flughöhe genau der Club, der eigentlich jetzt der richtige nächste Schritt für Nagelsmann wäre? Pause. Aber kommt er jetzt zu früh, wenn die tatsächlich heute anrufen und sagen, Julian, come over?
Karriereberatung,
Premier League?
Ja, so, how about Premier League? Also, die wollen Karriereberatung für Nagelsmann und für Tottenham. Der Druck, Meister zu werden, Champions League zu gewinnen und 1000 Dinge jonglieren zu müssen, ist in Tottenham sicher weniger hoch als bei Bayern. Deswegen, im ersten Moment dachte ich, das ist doch auch noch zu früh. Im zweiten Nachdenken sage ich, das ist wie gemalt eigentlich. Ein Club, der eine Linie braucht, der ein bisschen Fröhlichkeit auch braucht. Conte hatte über die Jahre, die er da war, jetzt zum Schluss, hat er nicht wirklich auch die Art Fußball wieder gespielt wurde. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Aber wäre er jetzt bereit dafür? Denn jetzt ist das Fenster auf.
Was habe ich Ihnen eben gerade mit auf den Lebensweg gegeben? Timing. Timing.
Ja, ist das Timing jetzt gut oder
Timing
schlecht?
Timing ist kein chinesisches Wort, sondern Timing ist, wenn die jetzt einen Trainer brauchen, dann kann er nicht sagen, wie oft ist er da schiefgegangen mit Bayern, weil Timing nicht stimmte. Klopp, immer, das stimmte nicht. Jetzt ist in Tottenham eine Vakanz. Er ist einer, an dem sie schon mal Interesse hatten. Und ein Rauswurf dann und mit den Gründen wie bei Bayern. Ich glaube, die Entscheider dort, wenn sie nicht völlig dämlich sind, den werden sie analysieren können und zu dem Ergebnis kommen können. Bayern war eine Nummer zu groß. Wir sind zwar ein toller Club, aber so doll sind wir auch nicht. Aber vielleicht kann der uns ja ein Stückchen weiterbringen. Und nur darum geht es. Geht nicht um sich zu verlieben und was weiß ich.
Denken Sie Real schaut
nein,
ähnlich
nein,
auf
um
Nagelsmann?
Nein, also das, wer auf die Idee kommt, Real Madrid, wenn Ancelotti wirklich da weggeht. Da erstens ist sie dann immer noch die Lieblingslösung. Und zweitens, das ist dann, also der Druck bei Real Madrid, wenn der bei Bayern war es noch ein bisschen früh. Für Real ist es doppelt zu früh.
Also darf ich mich trauen, nach vorstellen. Paris zu fragen?
Paris, so verrückt kann er nicht sein.
Er oder der Club nicht? Die wollen ja angeblich jetzt was ganz anderes machen. und ja, viele junge genau. Spieler heranführen.
Wenn sie das machen und dann zu Nagelsmann sagen, pass auf, weißt du was, du musst nicht die Champions League gewinnen. Offiziell, das verkünden wir jetzt auch. Denn das mit den letzten
okay,
fünf Jahren haben wir... So, wenn sie, ja, aber das müssten sie. Weißt du was, wir gucken mal, wir schicken hier durch ganz Europa unfassbare Talente, aber keiner spielt bei uns. PSG. Bilden aus, jeder anständige Club hat mindestens zwei, die bei PSG ausgebildet wurden. Wenn sie sagen, pass auf, jetzt machen wir es mal andersrum. Erstens holen wir ein paar zurück und zweitens gucken wir mal nochmal in die Akademie und du darfst das machen. Und weißt du was? Wir geben dir mal zwei Jahre Champions League zu gewinnen. This could be. Das könnte ich mir vorstellen. Der hat nichts verlernt. Die Bayern haben den nicht genommen, weil ihnen langweilig war, sondern weil sie wirklich in ihm eine auf ihn sehr viel Hoffnung gesetzt haben.
Aber vielleicht ein bisschen zu sehr verliebt in ihre Idee waren, dass das mal was ganz anderes
in das ganz Projekt. Wir machen mal Projekt.
33 war er, als er kam.
So, wir haben so viel mit Heinkes und so viel mit Van Gaal und so viel mit Ancelotti und so viel mit Hitzfeld gemacht. Kovac ging schief. Aber gut, denn dann wird's mal jung. Wir wollen ein Langzeitprojekt. Und wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, jetzt sind sie eines Besseren, Schlechteren belehrt worden. Für Langzeitprojekte geht nicht bei Bayern. Wenn Paris das beschließt, es anders zu machen, würde es gehen. Bei Real undenkbar.
Aber Tottenham ist das, was ich eigentlich zu gut klingt, um wahr zu sein jetzt.
Ja, und es hätte auch kein Ogu, überhaupt nicht. Und die Bayern würden ein paar...
Absolut.
Ein paar Kaschuben einsammeln können für in Richtung Kane.
Richtig, denn dann müsste Tottenham eine Ablöse zahlen für Julian Nagelsmann. Er steht ja weiter beim FC Bayern unter Vertrag. So, wir tasten uns langsam vom ehemaligen Trainer an den neuen Trainer heran und tun das mit den Aussagen von Thomas Tuchel zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann. Er hat sich in seine Situation hineinversetzt.
Ich glaube, dass jeder weiß und ich glaube, dass du dich dem zu 100% verschreibst, wenn du für einen Club wie Bayern München spielst, dass das passieren kann. Ich kann mich reinversetzen, ich kann es nachvollziehen, dass das für Julian im Moment sich sehr, sehr, sehr bescheiden anfühlt. Es ist nicht meine Verantwortung und deshalb erlaube ich mir dann auch trotzdem positiv und mit voller Vorfreude, den Job anzunehmen und so das mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil es mir nicht zusteht.
Soweit also Thomas Tuchel mit Grüßen an Julian Nagelsmann. Die beiden verbindet ja auch eine Menge. Wir sind gespannt, wie es mit Nagelsmann weitergeht. Vielleicht schon am Freitag bei der nächsten Reifes Live-Sendung um 10.30 Uhr. Dann die Auflösung mit den ersten Trainingsbildern aus London. Wir lassen uns mal überraschen und beschäftigen uns jetzt mit Thomas Tuchel und seinem Start beim FC Bayern. Am Dienstag ja das erste Training und dann tatsächlich am Samstag gegen Dortmund das erste Spiel. Kann man sich auch nicht ausdenken an der Stelle. Wir hören uns an, was seine ersten Worte waren, als er am Samstag beim FC Bayern vorgestellt wurde.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also zunächst mal bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann ganz spät am Abend an der Säbener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und ist eine Ehre und eine Auszeichnung, angefragt zu werden, die Möglichkeit zu haben, für den Club zu spielen. Es ist, da gilt auch wirklich mein ausdrücklicher Dank für das Vertrauen an Olli, an Brazzo, an Herbert Heiner und an Uli Hoeneß. Man merkt einfach, wenn man an die Säbener Straße kommt und auch wenn man im Ausland arbeitet, ein paar Jahre, wir sind einer der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt. erfolgreichsten Clubs. Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt, und bei den Bayern ist es einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar, es kann keine Missverständnisse geben.
Wir horchen beide auf, Herr Reif, an einer Stelle, als er explizit Uli Hoeneß dankt. Der ist ja eigentlich ein bisschen in die zweite Reihe, zumindest formal, wenn man das bei Uli Hoeneß überhaupt sagen kann. Qua Lebenswerk ja eigentlich immer allererste Reihe, aber einfaches Aufsichtsratsmitglied. Was lesen Sie daraus, dass er ihn hier erwähnt?
Erinnern Sie sich an, dass wir hier mal geredet haben drüber, und da ging es darum, Uli Hoeneß hat einen Kollegen hier aus dem Hause richtig rund gemacht, weil der sich erlaubt hat, zu fragen, ob das mit Nagelsmann, das Projekt, auf Dauer funktionieren könnte. Da gab es aber so richtig die Uli Hoeneß-Abreibung. Und Uli Hoeneß war, wenn ich nicht irre, einer von denen oder der Entscheidende, der vor längerer Zeit mal, Achtung Timing, die Zeit nicht für richtig fand, Thomas Tuchel zu holen, wenn ich da richtig informiert bin.
Absolut.
So. Und heute offenbar muss er seinen Daumen gehoben haben. Das heißt, ob Uli Hoeneß den Daumen senkt oder hebt, ist immer noch ein Thema beim FC Bayern. Damit sind sie auch ganz gut beraten. Ob er immer die Linie ganz politbürotreu mitgeht oder ob er da seinen eigenen Gedanken mal wirklich freien Lauf lässt. Aber hier muss er offenbar gesagt haben, ich freue mich, wenn ihr Tuchel holt. Und
kluger Schachzug von Tuchel, das zu erwähnen.
Aber sowas von klug. Also doof war der noch nie, und dazugelernt hat er auch noch. Also Thomas Tuchel hat das sehr gut gemacht. Dieser Auftritt war sehr gut. Und es gibt ja genug Leute, die ihn näher kennen, die sagen, dem hat dieser quasi Rauswurf in Paris, den er auch selber, aber weil er nicht mehr wollte mit dem Sportdirektor, da ging es drunter und drüber dann am Ende. Aber es ist halt Paris. Und die Zeit in Chelsea und da der Rauswurf, völlig hirnrissig, wie die Tabelle im Übrigen in der Premier League zeigt, von Chelsea und die Position von Chelsea, dem hat das sehr geholfen und er hat da sehr viel gelernt daraus.
Spannend war zu hören, wie dann Salihamidzic und Tuchel beschrieben haben, wie die erste Kontaktaufnahme gelaufen ist. Das war am Dienstag, und wir hören auch da einmal rein.
War natürlich super enttäuscht, haben Montag uns zusammengesetzt, haben wir beim FC Bayern. Und dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe Thomas angerufen. Und dann sagt er, was willst du? Ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf.
Also ob Sie es mir glauben oder nicht, ich war relativ naiv in dem ersten Gespräch, in den ersten 30 Sekunden, weil ich wusste nicht, was wir besprechen und um was es geht. Und als es dann irgendwie sehr schnell klar wurde, dass es tatsächlich um sofort geht, ist der Groschen dann erstmal gefallen, dass es dann natürlich auch direkt mit Dortmund startet, mit einer Länderspielpause davor. Die Herausforderung kann nicht höher sein.
Manchmal wird das Fußballgeschäft, Herr Reif, ja so überhöht, ja. Ich finde es herrlich, dann einmal zu hören, ja, Telefon genommen. Tuchel sieht da, ich weiß nicht, wie er ihn abgespeichert hat, da ihn immer Brazzo nennt, vermute ich unter Brazzo. Was willst du? So, das zeigt schon sehr deutlich, dass, weil auch da gab es ja Gerüchte, dass man mit Tuchel schon lange, lange in Kontakt wäre. Das war für mich sehr glaubwürdig, dass da erst nach diesem Leverkusen-Spiel und der Analyse am Montag dann der direkte Weg gesucht wurde.
Ja, deswegen, da müssen wir auch nicht viel reingeheimnissen. Jetzt sage ich auch noch mal was. Also ich wohne ja in München. Also Thomas Tuchel hat aus der Tatsache, dass er nach seinem Abgang in Chelsea, dass er in München lebt und dass er sich da ganz normal bewegt, nie einen Hehl gemacht. Er hat sich dort nicht versteckt. Möglicherweise hat das Julian Nagelsmann auch nicht wirklich geholfen. Immer wenn ein Spiel nicht gut war oder wenn sie wieder so eine Schwächephase hatten, schwebte Tuchel. Und gar nicht aktiv, aber er hat sich auch nicht versteckt. So, deswegen kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen, aber das ist auch Teil des Puzzles. Er stand zur Verfügung, Achtung Timing, er stand zur Verfügung, hat Zeit, hat Lust, Trainer zu sein, hatte sicher ein Angebot und mehr als das von Tottenham. Die war der Schubkarren schon wirklich, aber der Richt mit der ganz Große war unterwegs. Denn an Geld scheint es denen ja nie zu fehlen dort. Und deswegen musste es dann auch irgendwann mal klar sein, jetzt sofort. Was willst du auch machen? Sollen sie diese?
Sind die Bayern da ein bisschen hektisch geworden, möglicherweise, weil sie dachten, Tuchel ist jetzt auf dem Markt schon seit September, ja, aber natürlich, wir kommen jetzt in eine Phase, wo auch andere Vereine darüber nachdenken, was machen wir vielleicht jetzt noch, vielleicht aber dann auch im Sommer.
Real, da Tuchel ist sicher schon sehr viele Schritte weiter als Nagelsmann, da nehme ich keinem was weg. Der wäre ministrabel für Real. Also ich weiß nicht, ob sie hektisch wurden, sondern ganz einfach nüchtern. Muss gar nicht hektisch werden. Muss sagen, pass auf, wir brauchen einen neuen Trainer. Wir machen das Projekt ist gescheit, das kriegen wir nicht hin. Wir glauben nicht mehr daran. Wir brauchen einen neuen Trainer. So, mal gucken, ob wir nicht in der Jugendakademie am Campus noch irgendeinen 20-Jährigen haben. So Unsinn. Sondern es muss ein Bayern-Trainer sein. Wer könnte Bayern-Trainer sein? Wie viele laufen zurzeit gerade rum?
Hat ins Handy geguckt, ne? In seine Gruppe. Ja, sind die Trainerkandidaten?
Ruf sie dann an. Sie dann sagt, ich spreche kein Deutsch. Könnt ihr, brauchen wir gar nicht auch nur eine Sekunde diskutieren. Macht er nicht. Aus, Tuchel. Conte, Mourinho holen aus Rom, ne?
Wir hätten Spaß, aber wie das gehen würde.
Wir hätten einen sehr vergifteten Spaß.
Nachdem ja Julian Nagelsmann einen ungewöhnlich langen Vertrag bekommen hatte, 5 Jahre waren das, von 2021 bis 2026.
Langzeitprojekt nennt man das.
Da hatte man sich auch bei der Vertragslaufzeit sehr in dieses Modell verliebt, sind es jetzt bei Tuchel knapp 2,5 Jahre geworden und er geht ganz entspannt damit um.
Ich fühle mich extrem wohl mit der Laufzeit. Es gab mal ein paar Minuten die Diskussion, ob 2 oder 3. Wissen Sie, können da ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn das gut ist, dann werden wir es versuchen zu verlängern, wenn sich alle wohlfühlen. Und wenn sich irgendjemand auf dem Podium nicht wohlfühlt, dann wird es auch nicht länger gehen, egal was auf dem Arbeitspapier steht. Ist ein Beruf, in dem es um Leistung geht, ist ein Beruf, in dem es wirklich, glaube ich, auch um Momente geht. Kader verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich, manchmal auch zum Leidwesen, habe ich das erfahren in Chelsea, dass sich komplette Führungen verändern. Bei Paris war es ähnlich, dass sich der Sportdirektor verändert. So, sie haben einfach manche Dinge nicht im Griff, deshalb gibt auch ein kurzer Vertrag mir auch eine Freiheit und immer wieder neu zu entscheiden, wenn es dann hoffentlich so kommt, dass es dann meine Entscheidung wird und dafür werde ich natürlich alles tun.
Vorfreude gepaart mit Gelassenheit, die aus Erfahrung resultiert?
Ja, und das hast du, aber nicht von Geburt an, sondern das musst du erleiden, erfühlen, erleben. Das hat er, das hat Julian Nagelsmann nicht. Und da haben sie den Unterschied. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren über einen anderen Julian Nagelsmann reden werden, mit völlig anderen Meriten, mit völlig anderen Erfahrungen, mit einem völlig anderen Auftreten. Und deswegen, weil Sie sagten vorhin, da bin ich auch wieder zurück zusammengezuckt, das waren die letzten Worte von als Trainer.
Als Bayern-Trainer.
Als Bayern-Trainer. Aber vielleicht hören wir nochmal Worte als Bayern-Trainer von Julian Nagelsmann. Halte ich
alles
für
möglich.
Überhaupt nicht ausgeschlossen.
Wir wollen einmal reinhören bei Didi Hamann. Der war zu Gast bei der Lage der Liga bei BILD TV am Sonntagvormittag. Und er hat auch nochmal interessante Vergleiche gezogen zwischen Tuchel, Nagelsmann und auch ein Bezug zu Guardiola fällt an der Stelle.
Die Spieler sind bei Bayern München, weil es die besten Europas sind. Ja, sie haben einen Kader jetzt von 20 Leuten, das sind alles internationale Klasse-Spieler. Und die musst du einfach machen lassen. Du musst ihnen auch mal die Freiheit geben und das Vertrauen geben, zu sagen, macht ihr mal. Und du brauchst nicht für jedes Spiel einen Matchplan und musst dreimal das System oder die Taktik ändern in der ersten Halbzeit, weil du verwirrst die Spieler damit. Ja, umso mehr Freiheiten du ihnen gibst, umso besser werden sie spielen. Und ich glaube, das ist etwas, was Tuchel gelernt hat in den letzten Jahren, dass er die auch mal laufen lassen muss. Und wir schauen immer auf zu Guardiola. Guardiola war in 10 Jahren in einem Champions-League-Finale. Und das hat er verloren, weil er Rodri damals nicht spielen hat lassen gegen Chelsea. Das heißt, wenn du versuchst, das Spiel für die Spieler zu spielen, dann wird das nicht funktionieren, weil die wollen ihre Freiheiten haben. Umso mehr du die in ein System zwängst, umso weniger gut werden sie spielen. Und ich glaube, das ist die größte Lehre, die Julian Nagelsmann ziehen muss, dass bei aller Taktik, bei allem Know-how, das er hat und beim Spielverstehen, wenn du die besten Spieler trainierst, in München gewinnen die Spieler die Spiele und nicht der Trainer. Und ich glaube, das sollte die größte Lehre sein. Und ich glaube, dass Tuchel da einen sehr, sehr großen Schritt weiter ist, weil er hat Klasse-Mannschaften trainiert, er hat Weltklasse-Spieler trainiert. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass er diese Kontinuität, Konstanz reinbringt, dass er nicht jede Woche eine andere Formation spielt und andere Spieler spielt, dass er da das Gespür und Gefühl für die Mannschaft hat, was sie brauchen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass das die nächsten Wochen, Monate ganz gut laufen wird bei den Bayern.
Thomas Tuchel, Herr Reif, hatte ja auch immer so diese Formel, es gilt als schwierig und sehr anstrengend, ein bisschen nerdig. Didi Hamann erweckt jetzt so den Eindruck, als wäre er vielleicht gerade genau in dieser Zwischenphase, also noch nicht ganz Ancelotti, aber auch nicht mehr so ein ganz junger Nagelsmann. Ist das auch Ihr Eindruck, dass der jetzt gerade mit 49 und den Stationen, die er gehabt hat, idealerweise das Beste aus allen Welten vereinen kann?
Absolut. Er war sicher der größte Apostel von Guardiola auf diesem Planeten. Und die haben ja, wie man hört, bei Schumanns in München haben die
mit Salz und Pfefferstreuer
bis nachts um drei. Das habe ich mir von einem befreundeten Kellner bestätigen lassen. Das ist wirklich so.
Falls Sie an das Video noch mal rankommen sollten, dann denken Sie an uns. Ja? Also das würde ich gerne sehen.
Also der war sicher, einer gesagt hat, Guardiola ist das Maß der Dinge. Und dann hat er irgendwann mal, glaube ich, verschiedene Dinge noch dazu begriffen. Guardiola ist unbelehrbar, glaube ich. Guardiola sagt, ich entscheide, wie es geht und alles muss so laufen, wie ich es sage. Sonst wäre Cancelo zum Beispiel jetzt nicht bei den Bayern. Weil ein super Fußballer, du machst nicht das, was ich will, das sage ich dir zweimal, dann bist du weg. Tuchel wirkte so in Dortmund. Und wenn du dir da manches erzählen lässt, ja, das war eine schwere Zeit, weil da auch ein paar Alpha-Tiere aufeinander stießen. Ich glaube, dass er, aber das ist doch das Normalste von der Welt, ich glaube, dass er erwachsener geworden ist, reifer geworden ist und dass er dazugelernt hat. Wenn Sie Havertz heute hören, der erzählt hat, wie Tuchel in Chelsea war, mit welcher Empathie der auf Menschenzugang ist. Das macht Guardiola. Guardiola ist nicht der Empathie.
Sie steuern jetzt gerade so passend zu einem kurzen Videoclip, den wir haben für alle Fußballfans.
Zeigen Sie ihn doch. Ja,
nämlich Thomas Tuchel seinerzeit als Mainz-Trainer. 2014 war das. Da hat er sich über Sean Parker im Training wahnsinnig aufgeregt und daraus dann auch keinen Hehl gemacht.
Sean! Nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen. Viel Spaß.
Ich fand es bei aller Wut bemerkenswert analytisch. Sehen wir ihn so auch bei Bayern? Ist das auch noch drin in Tuchel?
Na, aber hoffentlich. Wenn es nur mit Streichen ginge, das haben die, glaube ich, nicht so angenommen bei anderen Trainern auch. Also natürlich ist das Teil des Spektrums. Aber es geht doch darum, wie du den Spieler siehst, als Menschen oder Otto Rehhagel. Ich habe nie den Menschen kritisiert, immer nur den Spieler. Was soll daran falsch sein? Das war damals richtig, das ist heute genauso richtig. Es gibt andere Trainer, die sagen, ich bin der Star, ich sag, wie es geht. Und wenn du nicht Ding, es ist mir wurscht, du bist ein Funktionsträger. Du bist für mich nicht so der Mensch. Jetzt lassen wir mal die Namen alle weg. Ich glaube, dass er da viel, viel empathischer geworden ist. Viel mehr, das Strenge muss sein, aber genauso muss doch streichen.
Weil Sie sagen, Herr Reif, geworden ist. Ich erinnere mich auch an seinen Auftritt bei der Pressekonferenz nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale, wo er über Hummels sagte, er kann es besser. Das war, fand ich, genau die Grenzüberschreitung, die nicht angebracht war.
Und da war er noch, glaube ich, der alte Tuchel. Und dann kam schrittweise, wir reden über nachts ist dunkel und am Tag ist hell. Er ist älter geworden, er hat Niederlagen eingesteckt.
Bisschen spannender, finde ich.
Ja, man hat ihn rausgeschmissen, man hat ihn, all das. Und das musst du verarbeiten. Und wenn du nicht bescheuert und dämlich bist und doof, dann ziehst du daraus Lehren und sagst, pass auf, was ist, war man meint? Der Typ ist im ersten Moment, sagst du, die haben alle Unrecht, ich bin der ich weiß doch warum und ich verstehe es nicht und das ist eine Frechheit. Schrittchenweise dahin kommen und dann am Ende mit sich im Reinen. Und den Eindruck macht er gerade sehr. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht zum Welttrainer machen und es ist auch noch nicht garantiert, dass die Bayern jetzt das Triple holen. Aber wenn du was tun wolltest, und es gab eine Alternative und die heißt Tuchel, kann es nicht ganz falsch sein.
Wir hören ihm noch mal zu.
Lass mich noch einen Satz sagen. Natürlich. Dass er sich das antut jetzt zu dem Zeitpunkt, ist bemerkenswert.
Weil?
Erstmal so eine LS-Pause, wo, weiß ich, Thomas Müller dreht da seine Runden und weiß ich, wer sonst noch. Da möchtest du alles nur auf den Kopf stellen, nun ja. Und danach kommt Dortmund. Und da entscheidet sich möglicherweise die deutsche Meisterschaft, um es mal meisterkampfmäßig Ihnen vor die Füße zu legen. Also das ist schon ein, aber es gab Timing, gab keine Alternative. Entweder jetzt, sonst was sollen wir machen? Interimstrainer und die Saison möglicherweise an die Wand hauen. Aber er hat das gemacht. Er sagt ja, gibt bessere Zeitpunkte, aber ich
genau mach's gern. Darauf wollen wir jetzt noch mal hinaus und noch mal zuhören, wie Thomas Tuchel darüber spricht, ja, wie er das jetzt angehen will mit dem Umbruch und mit dem Analysieren. Und da macht er auch deutlich, es ist jetzt nicht alles Wissenschaft, was ansteht.
Ja, und trotzdem bin ich immer ein großer Fan, so auf dem Trainingsplatz dann zu regeln und sich nicht tot zu reden und nicht tot zu analysieren, weil es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da passiert ein großer Umbruch, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen. Vielleicht ist es für manche Spieler so, dass sie eher wieder eine neue Chance sehen. Das ist doch hier nicht anders wie überall anders auch. Und deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz geht tatsächlich. Und wenn es nur kleine Übungen sind, wenn es vielleicht nur kurze Spielformen sind, am Donnerstag und am Freitag erstmal über Kleingruppen und am Freitag dann zusammen, Samstagvormittag vielleicht noch eine kleine Einheit reinquetschen für taktische Dinge, dann ist das, glaube ich, trotzdem der größte Schritt, um da an den Verhaltensweisen dann kleine Schritte folgen zu lassen.
Glauben Sie, Herr Reif, dass wir ganz andere Bayern gegen Dortmund sehen, wo wir uns die Augen reiben, wenn wir die Aufstellung sehen?
Nee, die Aufstellung nicht, aber ganz andere Bayern im Auftreten. Die Wette würde ich halten. Das weiß man auch in Dortmund, denke ich. dass den Bayern gerade, was die Art des Auftretens angeht, nochmal einen Schub geben muss. Und das habe ich aus meiner Lebenserfahrung im Fußball mitgenommen. Die gefährlichsten Mannschaften sind die ein schlechtes Gewissen haben. Die irgendwas richtig in die Grütze gefahren haben. Und die sagen, oh, also die musst du nicht groß motivieren, wird er sie nicht müssen. Und bemerkenswert ist, dass er sagt, nicht zu Tode analysieren. Auch da neigen andere Trainer und sein großes Vorbild damals, Guardiola. Ich weiß, dieses Schachspiel im Kopf, ich weiß, dass der andere weiß, dass ich weiß, er weiß, aber er weiß aber auch, dass ich weiß, dass er weiß. Und all dieses Zeug. Ich glaube, dass Tuchel da entspannter geworden ist. Und nochmal, er hat einen Kader da rumstehen, den müssen andere erstmal suchen.
Jetzt hat er sich auf dieser Pressekonferenz, wo sich alle einig waren, dass er da einen sehr guten Ton getroffen hat als neuer Bayern-Trainer, schon sehr öffentlich darüber geäußert, dass er sich auf seinen Co-Trainer aus Chelsea freut, Anthony Barry, und da möglicherweise ein bisschen schnell aus der Hüfte geschossen, denn bei Chelsea soll man nicht erfreut sein. Er steht da unter Vertrag, gehört zum Team von Trainer Potter. Aktuell ist ihm da was rausgerutscht, was es gerade ein bisschen unnötig kompliziert macht in den nächsten Tagen?
Vertragsverhandlungen führt man nicht auf dem Marktplatz, sagt mir meine Erfahrung. Von daher, da jemandem ein Angebot zu machen, ohne dass es in trockenen Tüchern ist. Sonst sagen die doch immer alle, wir reden erst, wenn die Tinte trocken ist. Und da ein Club wie Chelsea, und nochmal, an Geld wird es da nicht scheitern. Also, dass die sagen, oh, den lassen wir lieber gehen, wenn die uns ein paar Euro geben, sondern das hat ihn sicher ein bisschen teurer gemacht, den Herrn Barry, wenn da eine Ablöse zu zahlen ist. Ja, das war im Überschwang, aber auch um allen zu erklären, wie er sich ich nehme es an, um zu allen zu erklären, das wird das Team werden, damit alle Bescheid wissen.
Zum Thema Druck und Stress haben wir gerade auch schon gesprochen, liebe Fußballfans, hier bei Reif ist live. Auch da hat sich Thomas Tuchel geäußert, was eben diese Perspektive auf das Triple betrifft, was den Druck betrifft, was den Stress betrifft. Und wenn man ihm dazuhört, dann klingt auch das eher nach Vorfreude und nicht nach Belastung.
Klar, wenn du in der Verantwortung stehst du in der Verantwortung. Die Saison, die Julian begonnen hat und die Ausgangslage, die Julian mit der Mannschaft geschaffen hat, dass wir in der Lage sind, Ende März alle Titel zu gewinnen, dann gilt es, die Chance zu verwerten. Aber es bringt dem Stürmer auch nicht viel, wenn er sich vorher überlegt, ob er den Ball im nächsten Spiel vorbeischießt. Das kann tatsächlich passieren, aber es hilft nicht viel, darüber nachzudenken. Und wenn es passiert, dann muss er stark genug sein, mental stark genug sein, um die nächste Chance wahrzunehmen und die zu machen. Und so ist es ein bisschen auch, glaube ich, für mich. Da liegen auf jeden Fall auch Risiken drin, aber es ist ja trotzdem so, dass wir den Druck lieben, den Stress lieben, das, was mein Leben ausmacht und meine Leidenschaft für das Spiel und für den Wettbewerb auf dem allerhöchsten Niveau ist viel, viel höher dann als die Bedenken, was alles passieren kann.
Er spricht also die Risiken an, den Druck, Herr Reif, und sagt auch nochmal die Ausgangslage, die Julian Nagelsmann geschaffen hat. Und da würde ich gerne noch einmal über die Führung sprechen. Wie sehr stehen jetzt Kahn und Salihamidžić unter Druck, nachdem sie einen Trainer, teilweise aus nachvollziehbaren Gründen, aber auch einen Trainer entlassen haben, der die Ausgangslage geschaffen hat, dass man am 27. März noch gute Chancen aufs Triple hat, es auf jeden Fall in eigener Hand hat.
Und den sie geholt haben. Sie hatten die Idee mit diesem Projekt. Und das ist schiefgegangen. Und ich habe aber auch nichts gehört in die Richtung, dass sie sich wegducken. Kahn, Salihamidžić. Das wäre auch irre. Also, die wollten da was durchziehen. Und ich glaube ihnen auch, dass sie immer wieder nochmal probiert und nochmal probiert. Und dann haben sie gehandelt, weil sie glaubten handeln zu müssen. Die ganzen Details wissen wir nicht, aber das haben sie gemacht. Insofern, natürlich stehen sie unter Druck. Also sie können nicht morgen, wenn sie alle drei Titel vergeigen unter Tuchel, dann nützt ja nichts, dass er Thomas Tuchel heißt. Dann hat der FC Bayern ist unter mehr als einer Latte gewaltig durchgesprungen. Wäre.
Wird da einer gehen müssen aus der Führung, falls es tatsächlich eine Saison ohne Titel wird?
Jetzt so.
Ganz offene Frage.
In der Regel geht aus der Führung niemand. Aber natürlich ist ein Sportdirektor mit drin und Hasan ist doch lange genug im Geschäft, um zu wissen, wir gehen da auch ein Risiko mit dem Zeitpunkt. Und ja, wie Tuchel das ja auch sagt, wir haben die Chance in drei Wettbewerben, Freiburg zu Hause, das ist auch nicht.
DFB-Pokal?
Ja, ist auch nicht so, dass du sagst, ach, das ist so wieder ein lustiger Nachmittag, sondern das wird alles andere als das, wenn alles stimmt, was man so bisher gesehen hat von Freiburg. Manchester City, ach jo, na ja, komm, das kriegen wir schon hin, ah ja. So, und Dortmund, die fliegen. Und wenn du das Spiel verlierst, hast du 4 Punkte Rückstand, dann reden wir beide aber auch nicht mehr über Meisterkampf.
Na, den Bayern Mal, trauen wir es vielleicht noch zu.
Zum ersten was Mal anders.
Was wird's am Ende in der Vitrine? Wie ist Ihr 27. März Bauchgefühl, was die Tuchel-Bayern betrifft?
Also in der Champions League sind sie eine Nummer. Da sind sie fast ein Selbstläufer. Und Tuchel hat da noch ein paar Rechnungen, auch mit Guardiola. Ich glaube, dass er sich von ihm emanzipiert hat. Und das gern noch auch
demonstrieren wird
demonstrieren
auf dem Platz.
Möchte, dass das mehr hier der richtige, den richtigen Weg geht. So, und dann haben wir die Meisterschaft. Früher war es immer so, wenn sie gefordert waren, dann aber kamen sie richtig um die Ecke. Das habe ich auch aus Dortmunder Ecken gehört, dass die so jubeln jetzt über das, was da bei den Bayern passiert, auch nicht. Also sie wissen schon.
Also Vitrine, 1, 2 oder 3. Wir spielen es auch nicht noch mal ein am Ende der Saison. Versendet sich.
Die Chance auf alle drei geht. Ich glaube, Meisterschaft kriegen sie hin, Pokal kriegen sie auch hin, Champions League. Das ist.
Das können wir ja abwarten.
Dazu sind die Gegner zu stark und da geht es um Abend. Ein Abend kann alles kaputt machen.
Schauen wir mal. Wir haben jetzt noch gut 2,5 Monate in dieser Saison. Noch ist alles drin und wir bleiben dran. Und am Freitag bei Reif ist live natürlich großer Schwerpunkt zum Spiel Bayern gegen Dortmund. Und da werden wir auch nochmal reden über die Vorgeschichte von Thomas Tuchel und dem BVB. Jetzt sind wir bei dem Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick, der ja mit den Bayern das geschafft hat, was noch keinem gelungen ist, alle Titel zu gewinnen. 6 waren es am Ende, Meisterschaft, Champions League, DFB-Pokal und alle Supercups und Weltpokal. Alles abgeräumt, fantastisch. Jetzt ist er Nationaltrainer, musste eine harte WM verkraften, in der Vorrunde bereits rausgeflogen. Und nun, Herr Reif, haben wir Peru 2:0 geschlagen. Favorit auf den Titel bei der EM 2024?
Aber sowas von.
Sind wir noch nicht ganz? Nee. Aber wir haben noch kurz Zeit, Luft zu holen. Wir wollen einmal hören, wie die Trainer,
ja.
Die Trainer, nicht wie die Spieler es gesehen haben. Drei
und dann
aller Zahlen
gewinnen
haben
wir die EM jetzt.
Dann Füllkrug, gut. Kimmich und Havertz nach dem 2:0 gegen Peru.
Ja, in der ersten Halbzeit war es auf jeden Fall ein Schritt vorwärts. Jetzt, wenn man es über 90 Minuten sieht, dann geht es auf jeden Fall noch besser. Gerade wenn wir dann 2-0 führen, müssen wir dann in der zweiten Halbzeit etwas ruhiger und souveräner gestalten. Das war dann ein bisschen auf und ab.
Wir wollten natürlich ein gutes Spiel liefern, wollten auch gerade erste Halbzeit ja so ein bisschen offensiv, ja nicht vielleicht Spektakel, aber schon eine gute Leistung zeigen. Machen dann, glaube ich, auch 2 Tore, die sehr verdient sind, können das eine oder andere mehr machen. Und ich glaube, da kann man schon zufrieden sein.
Nach den schlechten Turnieren die letzten Jahre ist natürlich selbstverständlich, dass wahrscheinlich nicht komplett Deutschland hinter uns stehen wird und dass man auch in den Stadien vielleicht merken wird, dass wir sie so ein bisschen ins Boot holen müssen. Und das haben wir natürlich auch versucht, vor allem in der ersten Halbzeit. Und deswegen natürlich ein großes Dankeschön an die Zuschauer, die gekommen sind. Ich glaube, war wieder eine gute Atmosphäre und hat Spaß gemacht, hier in Deutschland zu spielen.
Sind Sie zufrieden, Herr Ralf, mit dem ersten Länderspiel? Hatten Sie noch mehr erwartet oder ging das so in die Richtung, wo Sie sagen, ist ein Anfang?
Ist ein Anfang und ist ein Testspiel und Peru ist nicht der Gegner. Da wird es morgen, glaube ich, anders. Ist nicht der Gegner gewesen, der einen richtig treibt zur Höchstleistung. Deswegen, erste Halbzeit war okay. Ja, war sogar gut in vielen Szenen. Zweite Halbzeit war wieder so ein bisschen so, aber verständlich.
Füllkrug hat beide Tore erzielt. Wir haben schon bei der WM über ihn diskutiert, wir haben ihn gefeiert. Dann hat er am Ende doch nicht gespielt. Ist das jetzt doch klar, dass wir einen neuen brauchen und dass Füllkrug da der Mann ist, der im Zentrum spielen sollte, auch wenn wir Peru nicht zum ganz, ganz großen Gegner hochjatzen?
An was wollen wir es denn festmachen, ob wir Füllkrug brauchen oder nicht?
Erstmal an seinen Toren.
Und
wenn er spielt, trifft er.
Drittens und viertens.
Wenn er spielt, trifft er.
Und wenn er nicht spielt, kann er nicht treffen.
Danke.
Und wenn dann niemand anders trifft, dann sagt man, warum spielt denn Füllkrug nicht? Da hat er so schön getroffen. Natürlich hat er für sich Reklame gemacht und für die Idee, mit einem Neuner zu spielen und anderen ein bisschen Luft zu geben, Fußball zu spielen, Havertz. Und dann nicht irgendwo da auf der Neun rumzuturnen, was er nicht ist und nie wird, aber muss in Chelsea oft genug und Nationalmannschaft auch. Also nochmal, deswegen, Sie kriegen mich nicht dazu, auch über Thomas Müller darf der jemals wiederkommen und Gündogan. Ich weiß nicht, das sind die besten deutschen Spieler und wenn sie gut sind gerade, sollten die besten spielen. Und wenn ein Füllkrug derjenige ist, der dir das System gerade vereinfacht, der ist ein Neuner und weißt du, was der macht? Der macht Tore. Ach du Schande, das ist ja super.
Gibt's da Parallelen zu den Bayern am Anfang der Saison, wo sie ja nach dem Lewandowski-Abgang lange gesucht haben nach Varianten, 3 Turbo-Dribbler da vorne und dann irgendwann hat man gesagt, weißt du was, Schupo, wir versuchen es mal mit dir.
Aber geglaubt, wer hat denn daran geglaubt? Er.
Vielleicht hat bei Füllkrug auch der ein oder andere nicht dran geglaubt, dass der in der Nationalmannschaft...
Er war doch vor gar nicht langer Zeit ein Zweitligaspieler. Niemand hat das geglaubt. So weit sind wir also gesunken schon, dass wir einen Zweitligaspieler irgendwie machen lassen müssen. Es wird sowieso nicht funktionieren. Und dann sehen wir, was der drauf hat.
Bester Torjäger aktuell in der Bundesliga.
Das, also mehr Parameter brauche ich nicht, um einen Mittelstürmer zu beurteilen. Ich glaube, das hat Hansi Flick auch begriffen, irgendwann mal. Und bei München, Choupo-Moting. Und du wirst manchmal zu deinem Glück gezwungen.
Jetzt weiß ich, dass Sie großer Fan sind von Wirtz und Havertz. Und wenn die beiden gesund sind, Sie, wenn ich das so sagen darf, in Ihrer ersten Elf einen Platz haben. Packen wir gedanklich den Füllkrug mal dazu, weil eine 9 scheint uns gut zu tun. Dann wären in der Offensive ja noch ein oder zwei Plätze frei, je nachdem, wie man das weiter hinten gestaltet. Und wir haben dann so Namen wie Werner, wie Müller, den Sie angesprochen haben, Gnabry, Sané, Musiala.
Musiala, ja.
Und der ist ja für Sie eigentlich auch ein Gesetzter, wenn er spielen kann. Ja. Klingt nicht schlecht.
So einfach ist das. Deswegen so schlimm, also wie der deutsche Fußball, wir sind am Ende, das halte ich für überdreht. Wir haben uns schlecht präsentiert in vielem und mit irgendwelchen irgendwelchen Quark uns von der Sache abbringen lassen. Aber wenn du dir die Namen anguckst und wenn die liefern und derjenige, der gerade nicht liefert, der ist ja kein schlechter Mensch, aber er sitzt erstmal auf der Bank, weil ein anderer mehr und besser liefert. Und Alternativen zu haben und das dann nicht mehr als 11 werden nicht spielen können, egal wie toll ich oder Sie oder wir den jeweiligen finden. Aber alles, was so ab Mittelfeld und nach vorne jetzt geht und wenn wir Füllkrug mit einer gewissen Konstanz mittlerweile uns angucken, dann, wie gesagt, gibt's mit die Probleme möchten andere gerne haben.
Abschließend noch mal kurz zur Rolle von Marc ter Stegen, dem Torwart. Wie würden Sie diesen Konkurrenzkampf gestalten? Muss jetzt Neuer besser sein, um ter Stegen wieder verdrängen zu können? Oder gibt es so einen Neuer-Bonus nach dem Motto, ist er im August gesund, ist er automatisch wieder die Nummer 1?
Na, automatisch gibt's nicht, hoffe ich.
Hoffen Sie, ja.
Hoffe ich.
Das ist die Frage, ob Flick das auch so sieht.
Ja, wenn er gleich gut ist, dann müssen wir eine Diskussion führen. Und dann muss sich Flick Gedanken machen. Weil dann ist er der Kapitän. Und wenn einer gleich gut ist, hat er sicher ein paar Meilen mehr geflogen. Und ist deshalb Purser. Aber automatisch, hoffe ich, gibt es nicht. Weil automatisch wäre ja Unfug. Und deswegen auch mit Müller und Gündogan und all die verdienten Meister des Sports. Wenn die gerade besser sind als der andere, dann spielen sie mehr nicht. Aber nur weil sie mal irgendwann mal großartig waren und andere müssen deshalb auf der Bank bleiben. Das hilft niemandem.
Also abschließend bei Reif ist live ein Appell ans Leistungsprinzip. Herr Reif, war's für heute intensiv mit drei Trainern. Mhm. Und wir werden am Freitag so weitermachen, hoffe ich mal. Denn natürlich ist Bayern gegen Dortmund das Spiel, was die ganze Woche im Mittelpunkt steht. Und dann am Samstag um 18.30 Uhr kommt es also tatsächlich zum Duell Thomas Tuchel mit dem FC Bayern gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund. Wer hätte das vor der Woche für möglich gehalten? Wir versuchen kontinuierlich hier für Sie da zu sein, werden das am Freitag um 10.30 Uhr wieder sein. Und zum Abschluss haben wir noch einen ganz kleinen Vorgucker auf dieses Spiel für Sie. Herr Reif, vielen Dank. Ihnen danke fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sehen und hören uns hoffentlich am Freitagvormittag wieder. Bis dahin.
Willkommen bei der Klassiker. Ein Duell zwischen unerbittlichen Rivalen.
Es ist das Spiel im deutschen Fußball.
Die Bayern, das ist Wahnsinn!
Goals, goals, goals.
Zwei Teams, ein Duell. Der Klassiker. Leiden.